SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Lanz persönlich kommt aus Bern mit zwei Berner Gästen. Einen guten Sonntagmorgen allerseits. Persönlich senden sie zwei Wochen anders als sonst. Seit letzten Sonntag ganz ohne Publikum vor Ort. Und natürlich bleiben wir persönlich für Sie daheim. Ein Stück Normalität, ein Stück Heimat zum Hören in einer wirklich außergewöhnlichen Zeit. Und ich freue mich sehr auf zwei Persönlichkeiten, die sich in dieser Stunde kennenlernen jetzt bei mir. Das geht vorweg zwei Menschen, die am Anfang so richtige Landeier waren, seit mindestens der eine von den beiden, und nachher aufgebrochen sind in die Welt. Guten Morgen, Susanne Schwarz und Matthias Ebischer. Ich stelle Sie ganz kurz vor. Susanne Schwarz, 58, Mutter und Großmutter, aufgewachsen auf einem Bauernhof in Leimiswil im Oberaargau, gelehrte Pflegefachfrau. Dann ausgebildete Helikopterpilotin und Fluglehrerin in den USA. Heute Berufs- und Laufbahnberaterin und dazu spezialisiert auf pflegte Umgangsformen. Und der Matthias Ebischer, 52, Vater von vier Töchtern, wohnt in Bern. Er kommt von Schwarzenburg und sagt eben, ländlicher geht es fast nicht mehr als dort. Das findet man die Stunde sicher raus. In jungen Jahren auch einmal Badlehrer zu Puerto Rico gsi, dann Lehrer, Journalist, Sportmoderator bei Radio und Fernsehen, Tagesschau, Kassensturz und Club. Heute sind über 8 Jahre Berner SP-Nationalrat. Und wir haben es jetzt gerade wieder gehört in den Nachrichten. Ein Land in einer ganz außergewöhnlichen Situation, eine Welt in einer außergewöhnlichen Situation. Das öffentliche Leben, wo still liegt, leere Strassen. Wir verbringen so viel Zeit in unseren eigenen vier Wänden wie, glaube ich, schon ganz, ganz lange nicht mehr. Gleichzeitig noch nicht die bange Frage, bekommen wir Zahlen von diesen Infektionen in den Griff? Längen die Betten in den Spitälern, besonders dann in den Intensivpflegestationen? Schauen wir doch mal die vergangene Woche an. Sie sind ausgebildete Pflegefachfrau, Susanne Schwarz, ja. Haben in Ihrem ersten Beruf auch auf dem Notfall geschafft. Kommt jetzt da wieder Gedanken wieder auf, dass Sie eventuell könnten oder müssten arbeiten auf dem Notfall?
Ja, ganz sicher. Und ich würde es so machen. Also, wenn die, der Aufruf würde kommen, dann würde ich mich sicher melden.
Und das kann man, wenn man ein paar Jahrzehnte, Sie sind bis 90er Jahre tätig gewesen, ja, auf diesem Beruf. Ja. Das kann man.
Ich glaube, ich würde sicher wieder auf einen Notfall arbeiten. Aber es gibt ja sonst noch ganz sicher ja, auf einer Abteilung, wo es vielleicht ein bisschen ruhiger ist für die Grundpflege. Oder so. Das könnte ich ganz sicher noch.
Sie haben ja die Woche sicher auch anders geschafft als all die Wochen vorher. Was hat sich jetzt in Ihrem konkreten Fall als Berufs- und Laufbahnberaterin verändert?
Also einerseits haben wir gar keine Beratungen mehr, also im BITS. Und in meinem privaten Büro sind alle Beratungen, habe ich abgesagt, darf ich nicht mehr machen. Und alle Kurse, alle Knickenkurse von Hand, das Knicken sind abgesagt worden.
Jetzt passiert es ja landauf, landab so, dass die Schulen, die Universitäten müssen switchen auf ein digitales Angebot. Überlegen Sie sich das auch jetzt?
Also wir machen schon Telefonberatungen. Mhm. Das wird ich nicht anbieten. Das machen wir auch. Das
und visuell, so als nächste Stufe, via Skype?
Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Ja.
Was macht sie mit Ihnen persönlich? Was jetzt passiert?
Es tut mir natürlich auch ein bisschen Angst, das muss ich sagen, was da noch alles auf uns zukommt. Und bin froh, dass sich jetzt die Leute wirklich auch ein bisschen daran halten, wirklich daheim bleiben. Und die Solidarität ist untereinander, auch über Generationen weg, finde ich sehr schön.
Wir sind fast froh, dass das Wetter jetzt wirklich eher ein bisschen düster ist, kalt die nächsten Tage. Ja. Da bleiben wir wirklich drin, haben einen guten Grund dafür, bei diesen frostigen Temperaturen, die kommen. Matthias Ebischer, die letzte Sessionswoche hat es nicht gegeben. Was haben Sie gemacht diese Woche?
Ja, das, was alle Eltern im Moment machen, Homeschooling.
Wie geht es so?
Ja, es geht nicht schlecht. Ich war ja Lehrer gewesen, ursprünglich.
Genau,
ja. Ich habe mich eigentlich noch gefreut auf das. Aber ich habe drei verschiedene Lehrpläne. Also die Kinder von meiner Frau kommen von Zürich, meine kommen von Bern. Eine ist noch gerade im Austausch im Tessin, die ist jetzt wieder daheim. Also ich habe drei Kantone, drei Lehrpläne. Aber es ist total interessant und ja... Ich schaffe es nicht immer.
Also wie machen Sie das ganz praktisch? Also stehen Sie in ein Zimmer rein und schauen die Sachen an und erklären zum Teil sogar wieder?
Also eben, jetzt sind wir schon bei den verschiedenen. Also die Zürcherinnen, die Lehrerinnen die von den Buben, die haben von Anfang an Aufträge geschickt, was man machen muss. Das war klar. Hier in Bern von der Tochter ist es noch 2 Tage gegangen, aber die hat jetzt so klare Aufträge, die sie machen kann. Und dort tun wir von 9 bis 12 einfach am Morgen Schule machen.
Und das geht gut?
Ist durchzogen.
was geht gut?
Nein, und was es geht natürlich gut. Oder? Also erstens, ich bin jetzt noch Lehrer, aber ich gewusst, es ist sehr schwierig, schon nur mal all die Bücher schön zu ordnen und schauen, welche oder welche muss was machen. Und wenn man das nachher mal hat, dann läuft es. Ein Mathematikbuch und so weiter kann man einfach, da hat man die Seitenzahl irgendwann und dort kann man weiterfahren, dann tut man nur noch helfen, dann kann man zum Nächsten schauen. Aber dann gibt es natürlich auch Momente, wo halt der eine oder die andere sagt, jetzt mache ich nichts mehr und jetzt will ich nichts mehr. Und die Tochter musste ein Comics machen, dann hat sie eine halbe Stunde gehabt, bis sie hat anfangen konnte und gesagt, ich kann es nicht, ich weiß nicht. Und das ist nachher, sie tun natürlich daheim vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, sie mögen nicht, als sie das in der Schule würden.
Und die eine Tochter ist heimgekommen aus dem Tessin?
Genau, also die hat müssen heimkommen, das ist die erste, oder das Tessin hat eigentlich zuerst also die Mittelschule zugetan, sie ist im Gymnasium zu Bellinzona, aber sie läuft jetzt natürlich über das Tessin, sie macht Sekunda in Bellinzona mit dem Austausch und bekommt jetzt die ersten Informationen von der Schule, was sie muss machen.
Was hat sie erlebt oder erzählt vom Tessin?
Das ist noch interessant, oder? Sie wird 18 und der Coronavirus war schon das Thema. Ist natürlich Norditalien ist sehr nah, oder? Und man hat das immer wieder ein bisschen diskutiert, aber man hat nicht in der Ernsthaftigkeit, die es vielleicht gebraucht hat. Und irgendwann hat sie dann gemerkt, dass jetzt die Eltern von ihrer Gastfamilie sie grosse Einkäufe machen und das hat sie nachher sehr verunsichert. Also dann hat sie gesagt, du, ich glaube, jetzt hat mir eine Kollegin gesagt, unsere Schule gehen zu und so. Und dann hat sie gemerkt, jetzt ist es glaube ich nicht normal, jetzt ist ernst.
Jetzt haben wir es vom schulischen Teil gehabt, in dieser Patchwork-Situation. Das andere ist ja einfach das Private. Wie organisieren Sie den Haushalt jetzt, wo so viele Kinder eher daheim sind, wo man sich muss, schauen muss, wie vertut man sich, wie machen wir den Haushalt überhaupt? Wie haben Sie sich jetzt da organisiert in dieser ersten Woche?
Also den Haushalt zu organisieren, ist jetzt eigentlich fast einfach.
Sicher, wieso?
Ja, weil alle da sind. Aha. Also die eine war noch in Afrika, die älteste, die ist 21, die ist so zurückgekommen. Jetzt sind alle da und jetzt kann man einfach super kochen, man kann die Wäsche machen und so weiter. Es ist eigentlich einfacher. Aber man ist natürlich noch aufeinander. Ja. Und das kann zum Teil zu Reibereien führen, die man halt vorher nicht hatte.
Sie haben Eltern, die noch in Schwarzenburg leben. Wie haben Sie sich jetzt organisiert mit Ihren Geschwistern, was eben zum Beispiel Sie kaufen von Ihren Eltern, die ja, ich nehme jetzt mal an, älter als 65 sind?
Das ist so, die sind 80 und 83. Ja. Bei Ihnen, vor allem beim Vater, habe ich auch zuerst noch ein bisschen müssen, oder? Dass man, wenn man das Leben lang rausgeht und geht einkaufen und ist da im Alltagstrott, aus dem rausgerissen zu werden, sozusagen, und sagen, du musst jetzt daheim bleiben, das ist eine rechte Hürde. Und da haben wir ein paar Mal zusammen diskutiert und ich habe ihnen schon recht früh, natürlich, weil ich jetzt vorne in der Politik mit dabei bin, habe ich ihnen gesagt, hört, ihr könnt jetzt nicht mehr einkaufen. Es geht einfach nicht mehr. Und du kannst auch nicht mit deinen Kollegen Beiz. Es ist jetzt fertig.
An welchem Punkt hat er es begriffen?
Also, das ist nicht ein Begriff, sondern das ist, er hat eigentlich das immer gesagt, aber er hat es dann gleich noch ein bisschen gemacht. Aber jetzt ist er schon länger, sie sind wirklich super. Sie gehen auch einzeln spazieren oder eben zu zweit, aber sie haben sich wirklich, halten sich absolut an das, was man sagt. Das, ich finde es super, wie sie es machen.
Und die gleiche Frage stelle ich auch Ihnen, was macht die Situation mit Ihnen selber, ganz persönlich?
Mit mir? Also, ich tue viel. Es ist jetzt komisch, wenn ich sage, mir gefällt es noch. Es gibt viele Sachen, die man jetzt macht, die ich finde, das ist genau richtig. Also mit sozialen Netz in der engsten Umgebung, mit der Familie wird gepflegt, mit hilft einander. Es ist nicht mehr Hamsterrad, es ist nicht mehr Business optimieren und weiss ich was, sondern man tut sich wieder mal auf Sachen besinnen, was machen wir eigentlich da und was ist eigentlich mein Ziel und was ist mir wichtig im Leben. Nicht nur, weil man Zeit hat, sondern weil man jetzt so mit dem konfrontiert ist und eigentlich gefällt mir das noch, dass man sich die Grundsatzüberlegungen mal fast zwangsweise machen muss.
Eine Entschleunigung?
Ja, es ist eine Entschleunigung, aber nicht nur. Also ich meine, ich könnte mal schauen, wenn ich Homeschooling mache. Da ist gar nichts entschleunigt.
Man merkt eben, im öffentlichen Raum, es ist anders. Man steht an vor den Einkaufsläden, die 2 Meter Distanz. Man begrüßt sich vielleicht ein bisschen freundlicher, weil man sich eben nicht anlängen kann. Das verändert ja ganz viel Formeln, Begrüßungsformeln. Es ist mir aufgefallen heute Morgen, als ich Ihnen beiden begegnet bin, als Sie reingekommen sind ins Haus. Ja klar, natürlich geben wir uns die Hand nicht. Was mache ich jetzt, wenn ich die Türen aufhebe? Wie kommen wir jetzt aneinander vorbei? Irgendwann kommt man dann vielleicht halt doch näher als 2 Meter. Also wir müssen wie einen neuen Corona-Knick entwickeln, Frau Schwarz. Oder der entwickelt sich von allein?
Ja, im Moment auf jeden Fall. Aber ich hoffe nicht, dass wir einen neuen müssen entwickeln, dass wir den alte Leben wieder zurückbekommen. Ja, klar, im Moment ist es wirklich nicht angesagt, einander die Hand zu geben und wirklich Distanz. Und ich merke es auch im Wald. Wir sind gestern spazieren und dann sehen die Leute, es ist auch sogar auf den Spazierwegen im Wald hat man den Abstand, wenn man nebeneinander durchgeht. Und das war vorher nicht so. Und die Leute, man grüßt einander jetzt. Und so ein bisschen in den Blick ist es so ein bisschen wie eine Solidarität. Man ist zusammen und man geht da jetzt zusammen durch.
Das machen wir miteinander.
Ja.
Das ist persönlich auf SRF 1. Und mit dem schließen wir das Thema Corona für den Moment ab. Mit meinen Gästen Susanne Schwarz, Berufs- und Laufbahnberatin, und Matthias Ebischer, Berner SP-Nationalrat. Die beiden haben schon so viel gemacht in ihrem Leben. Sie sind in die Welt raus, Bartmeister in Puerto Rico, das ist mir auch so geblieben, oder Helikopterpilotin und Fluglehrerin zu Florida. Wenn man das so hört, da geht eine ganz andere Welt auf. Matthias Ebischer, sie strahlen über beide Ohren raus. Jetzt müssen wir das Puerto Rico und den Bartmeister mal aufschlüsseln. Was war das für eine Phase in Ihrem Leben?
Ja, mir gefällt eben die Helikopterpilotin, vor allem die Lehrerin.
Zu der können wir auch gehen.
Sie hat Helikopter, also Flüge gelehrt, ja, den anderen. Sogar. Das finde ich sensationell. Ja.
Wenn sind Sie in der Puerto Rico?
Also wir waren zu viert, wo wir 22 wollten auswandern, auf Brasilien eigentlich ursprünglich. Und sind dann nachher weiter, nach 2 Monaten Brasilien.
Also auswandern, habe ich das richtig
gehört? Ja, also wir haben gesagt, wir sind bereit, für auszuwandern. Wir gehen. Also wenn es uns gefällt, dann bleiben wir.
4 gute Freunde.
Ja.
Das heisst, Sie waren dort schon Lehrer gewesen, die Ausbildung?
Ja, genau, ich war Lehrer gewesen.
Jawohl.
Und nachher sind wir auf die französische Insel in der Karibik, beziehungsweise französisch Guyana, das ist noch in nördlichen Südamerika, ein Land, das zu Frankreich gehört. Das sind die sogenannten Territoires d'Outre-mer. Martinique, Guadeloupe, wo das so teuer ist, ist uns nachher das Geld ausgegangen. Das haben wir nicht berechnet. Wir haben nur auf der Karte geschaut, wo man durch muss. Und dann sind die 3 anderen heim und ich hatte kein Geld mehr gehabt und habe gewusst, wenn ich jetzt einen Job finde, dann bleibe ich. Und dann bin ich einfach in alle Hotels gefragt, ob ich arbeiten kann. Und dank meiner Sprachkenntnis, die natürlich dort eher speziell war, mit Französisch, Italienisch und Deutsch und so. Und eben noch Portugiesisch konnte ich dann, weil ich von Brasilien bin. Ja. Haben sie das natürlich fantastisch gefunden. Dann konnte ich in einem 5-Sterne-Hotel Badmeister machen.
Klingt sehr anstrengend.
Nicht. Nein, es ist natürlich, das klingt jetzt, ich war Poolboy, sogenannte.
Poolboy?
Und habe morgen um 6 Uhr, einfach nicht, dass man das Gefühl hätte, ich habe irgendwie eine Sonnencreme verkauft oder so. Also ich musste Pools, es waren 3 Pools, ja. Putzen primär, oder? Dann habe ich die Liegestühle putzen, ich musste wischen und so, das war eigentlich mein Job.
Und nachher, Sie sind ja, irgendwann hat es dann wieder weitergezogen. Was ist der Grund, dass Sie es wieder aufgegeben haben?
Ja, ich weiß es nicht, wie lange das die Sendung geht. Nein, ich habe nachher den Herr Hohenstein lernen kennen, das ist ein Multimillionär von Thun, ist leider jetzt gestorben, und dem hat die Lago-Bademode gehört, also der hat Firma Rebel hat immer gehört, Napholz-Trainer und so. Und der hat eigentlich auf Amerika expandiert und hat gefragt, ob ich nicht noch weiter ging auf Amerika, eine Marktanalyse machen für ihn. Und dann habe ich gesagt, doch, mache ich gerne. Ich habe zwar nicht so genau gewusst, was genau eine Marktanalyse ist. Ich musste mich informieren, aber ich habe, wie das Mann machen, aber primär mal zugesagt. Und dann bin ich weitergegangen, nach 2 Monaten Badmeister, und bin noch 2 Monate auf Amerika.
Und dann haben Ihre Marktanalyse gemacht.
Genau.
Und auf was sind Sie, also ist aus deren etwas entstanden, aus dieser Marktanalyse? Was hat denn
das also die Bademodenverkäufe in Amerika, die funktionieren eben so, dass in New York gibt es ein Haus, wo die ganze Bademode drin ist. Ja. Und da kommen alle 2-mal im Jahr dorthin und ich gehe jeden Showroom ich gehe Bestellungen machen. Mhm. Also die von L.A. oder von San Francisco, die von Und es wird eben, wenn man schaut, wo das Bademode verkauft wird, oder, beschränkt sich das eigentlich auf Florida und nachher auf die Westküste.
Ja,
viel Amerika. Ja. Also man muss nicht irgendwie auf Chicago oder auf Boston Bademode verkaufen. Dort macht man nicht den grossen Schick.
Also wir lernen, Matthias Ebb ist ja sogar als Bademode-Experte kennen in dieser Sendung. Da kommen ja Sachen aus, grossartig. Helikopterpilotin von der Susanne Schwarz. Und eben, der Matthias Ebb ist vor allem darauf gekommen, Helikopterfluglehrerin. Das macht man ja nicht einfach so von heute auf morgen. Da war ein Plan dahinter. Ab welchem Moment ist der so richtig prägnant und klar geworden, den will ich umsetzen, ich gehe auf Amerika und lerne Helikopter fliegen?
Also, ich habe dann zumal auf dem Notfall gearbeitet, dann zum Notfall. Und dann ist der Rega oft gekommen und ich ab und zu durfte mitfliegen. Und dann einfach gefunden, oh, ich möchte eigentlich nicht nur mitfliegen, ich finde, ich möchte eigentlich selber Pilotin sein. Das ist einfach mega cool, so ein Ding können zu fliegen. Das stelle ich mir auch sehr cool vor. Ja, und dann habe ich vielleicht ein bisschen wie ein Mann reagiert. Ich habe halt einfach alles abgebrochen und begangen. Ja. Und habe San Francisco gesucht und gefunden, das ist eine coole Stadt. Mhm. Und ja, begangen, weil in der Schweiz hätte ich es nicht können machen. Das ist viel zu teuer. Und in Amerika ist es auch noch sehr, sehr teuer. Aber doch ein bisschen weniger. Ja, dann bin ich gegangen. Die ersten 3 Monate war ich in einer Englischschule. Also habe ich Englisch gelernt, weil ich einfach das Schulenglisch hatte. Viel, viel zu wenig natürlich. Und habe das aber auch abgekürzt und habe dann einfach eine Flugschule gesucht. Habe mir einen Job gesucht. Da hatte ich verschiedene Jobs nebenan, neben der Ausbildung. Also, ich habe geputzt, ich war so Answering-Maschine ihre Immobilienfirma. Am Samstag wir müssen ein Telefon abnehmen, weil dann hat es noch nicht den Telefonbeantworter gegeben. Der ist dann gerade gekommen. Ich war nachher Schwesterhilfe im Altersheim sehr lange. Also die
im klassischen Pflegeberuf hätten Sie nicht arbeiten können?
Nein, ich hatte okay. Das Leistung nicht gehabt, das habe ich später noch gemacht. Genau, bevor dass ich zurückgekommen bin, der Richtige.
Also Sie haben alles Geld zusammengekratzt und gebraucht?
Ja gut, die Eltern haben mich
okay, also sogar noch die Eltern haben etwas dran geben. Es hat viel gekostet. Ja. Und dann nachher sind Sie geflogen, also Ihr Plan ist aufgegangen.
Genau, der Plan ist aufgegangen. Und es ist ja noch verrückt, man lernt in den USA macht man zuerst das private Prüfe, nachher das Berufsprüfe, wie da in der Schweiz auch. Und nachher, was man hier in der Schweiz sicher nie dürft und würde machen, was aber auch vernünftig ist, in den USA ist der erste Job, machen alle Fluglehrerin oder Fluglehrer. Ja, weil das ist echt das Gefährlichste, was man machen kann. Und dann finden sie, okay, die Newcomers, die sollen jetzt das mal machen. Und das ist eigentlich das Gefährlichste. Das ist echt absurd. Und dann wird man da, ich bin wirklich frischbachene Commercial Pilot.
Also nach einem Jahr sind Sie
genau,
schon Lehrerin
gewesen. Ja, genau. Absolut Greenhorn. Und habe nachher noch das Projekt gemacht als Fluglehrerin und habe meine ersten Flugschüler gehabt und bin ab in die Luft.
Und ist alles gut gegangen?
ich bin auch da.
Und dann ist ja irgendwann ein Bruch gekommen. Also wir kommen nachher wieder zurück zur Schweiz, aber zuerst noch in dem San Francisco haben sie, glaube ich, als Swiss Miss geholt. Das war ihr Übername.
Ja, genau, in der Flugschule bin ich immer Swiss Miss gewesen.
Swiss Miss, wieso hat man ihnen so gesagt?
Boah, als Schweizerin. Ich habe keine Ahnung, es reimt sich.
Ja, okay, gut.
Ich weiß nicht, ja.
Und San Francisco ist zum Teil schon auch nicht ein ganz unproblematisches Pflaster gewesen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also in Ihrem Quartier haben Sie Obdachlose gehabt, die sich um Sie kümmern.
Ja.
Haben Sie mir erzählt?
Ja, das waren so die Bums, die dort gelebt haben. Wirklich Obdachlose Männer und Frauen. Und unter denen war ich eben auch Swiss Miss. Und die haben wirklich zu mir geschaut, dass mir nichts passiert. Weil ich habe immer oft am Abend bis um 23:30 müssen arbeiten im Altersheim. Und bin dann heimgelaufen. Und das war relativ gefährlich. Und die haben immer... Die immer mich begleitet, die zu mir geschaut. Einer da in meinem Auto dürfen übernachten die ganze Zeit. Das hat mir aufhören, weil das hat so gestunken. Das ist wirklich nicht mehr gegangen. Ja. Aber die haben wirklich zu mir geschaut.
Ja. Ja. Sie sind safe.
Also, und ich habe mich wirklich auch safe gefühlt dort.
Faszination Helikopter fliegen in San Francisco. Da bekomme ich nicht nasse Augen. Das muss ja wahnsinnig sein. Was haben Sie da alles erlebt? Also jetzt ist ja Wolkenkratzer zu fliegen, ja, wenn man darf, oder halb legal. Oder?
Ja, mhm. Nein, also man darf schon, man muss einfach den gewissen Abstand haben, in der Höhe und in der Weite. Aber das ist natürlich schon wahnsinnig schön. Also ich bin nicht in San Francisco stationiert als Pilotin, sondern in Concord. Das ist etwa 40 Minuten mit dem Auto weg. Und wir sind dann aber nach San Francisco geflogen, über die Bay Bridge zuerst und dann wirklich downtown. Pyramid, also die Pyramide, die dort steht, und dort zum Tier rumgeflogen und vor allem die Nachtflüge. Also es war schon wahnsinnig grossartig. Grossartig. Und dann über Golden Gate Bridge und ist schon. Und dann nachher zurückzufliegen über St. Quentin, also über das Gefängnis, und runtergeschaut, wie sie alle zusammen im Hof sind gestanden, die Gefangenen in ihren orangen Suits. Also man einfach eine gewisse Höhe müssen haben.
Ja, das ist schon klar.
Tief darf. Das war schon cool gewesen, ja.
Es klingt wie ein Teil aus einem anderen Film in Ihrem Leben.
Ja, es war schon ein anderer Film, ja. Definitiv, ja.
In der Schweiz war das undenkbar gewesen. Sie sind nachher zurückgekommen, wie Sie sich verliebt haben. Haben Ihren Mann gefunden, quasi in der Schweiz.
Ja.
Und als Helikopterpilotin, sagen wir jetzt mal, anfangs 90er Jahre als Frau, haben Sie keine Chance gehabt.
Keine Chance. Ich habe mich wirklich überall dann zumal beworben, angeläutet und also der Flug Fluggesellschaft hat mir gesagt, gerade am Telefon, also wir stellen keine Frauen an, weil Frauen können nicht fliegen. Wir haben noch nie Frauen gehabt, wir werden das auch nicht haben. Ein anderer hat mir gesagt, ja, wisst ihr, Geld, so Wald, so Transportflüge im Wald mit diesen Männern, das, ja, weißt du, das braucht die Kraft. Ja, gut, der Heli fliegt. Und
genau.
Ich brauche vor allem Gefühl, um einen Heli zu fliegen. Genau.
Heute ist das aber anders, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir waren dann 7 Frauen in der Schweiz, die einen Helikopter fliegen konnten. Also wirklich wenig.
Wann sind Sie zum letzten Mal geflogen?
Oh, das ist lange her. Das ist sicher jetzt, mehr als 15 Jahre. Das ist sehr lange her. Es ist einfach zu teuer, ja, für was nicht. Es ist wirklich.
Kostet viel Geld.
Es ist sehr teuer, ja.
Ich habe am Anfang gesagt, bevor Sie aufgebrochen sind in die weite Welt, sind Sie also richtig vom Land gekommen, Sie beide. Ein Bauernhof, Lemmiswil, im Oberaargau, im Fall von Susanne Schwarz, und Schwarzenburg, quasi am Röstigraben, im Fall von Matthias Ebischer. Schauen wir doch die Wurzeln noch mal ein bisschen an. Vielleicht die beiden Gemeinden auch, welche von denen jetzt tatsächlich noch ländlicher ist. erzählen Sie uns doch mal ein bisschen etwas zur Schwarzenburg, Matthias Ebischer.
Also Schwarzenburg ist eine wunderschöne Landschaft, die abgrenzt ist durch zwei Flüsse. Das ist Schwarzwasser und die Sense. Die kommen bei der Schwarzwasserbrücke zusammen. Und oben hat man Gantrischkötti, sagen wir ihr. Mhm. Die Uner sagen die Stockhornkötti, die grenzt ab gegen das Simmental. Und das ist das Schwarzenburger Land.
Dort liegt das Schwarzenburger Land.
Genau. Und einer der Sense ist Freiburg. Mhm. Und von dem her ist es einfach klar, was alles zum Schwarzenburger Land gehört. Und das Zentrum von dem Schwarzenburger Land ist eben Schwarzenburg. Aber es hat natürlich ganz viele kleinere Ortschaften, wie Rüschek, Guggisberg, Riffenmatt und Mamis Haus oder Alpligen. Und die sind natürlich gegen Schwarzenburg ausgerichtet.
Wie fest fühlen Sie sich heute noch damit verwurzelt? Sie sind ein paar Jahrzehnte, seit Sie nicht mehr dort wohnen.
Ja, meine Wurzeln bleiben immer dort. Das ist meine Heimat.
Tönt aber doch relativ gross als regionales Zentrum, das Schwarzburgs. Lemmiswil ist, glaube ich, ein kleiner, gell? Es ist Susanne Schwarz.
Ja. Also Lemmiswil hat 145 Einwohner gehabt, zumal. Das waren 445 Einwohner. Dann zumal, also sehr, sehr klein. Inzwischen ist sie ja fusioniert worden mit Madiswil. Mhm. Aber ich bin dann noch nicht in diesem Dörfli aufgewachsen, sondern ich bin in Käsers Haus aufgewachsen. Mein Ledigname ist Käser. Und das sind zwei Bauernhäuser, wo Käser wohnen. Und dort so Käsers Haus Gast, das ist der dritte Käser, der dort wohnt. Und also es war sehr auf dem Land gewesen. Unglaublich.
Also ich glaube, der Punkt an die Ländlichkeit, für die Ländlichkeit geht in dem Fall an Susanne Schwarz.
Ja.
Schwarzenburg ist, glaube ich, ein bisschen grösser, Matthias Ebischer.
Ist mittlerweile natürlich grösser, ja. Dann, als ich noch in Schwarzenburg gewohnt habe, war es etwa halb so gross wie heute. Vielleicht 3'000 Einwohner, heute hat es 7'000 Einwohner schon fast.
Ihre Eltern waren beide Lehrer, haben im Lehrberuf geschafft. Ihre Mutter eine erste Gemeinderätin und dann erst noch SP. Das ist ein spezielles Elternhaus, das Sie da erlebt haben.
Ja, doch. Also zuerst war der Vater 8 Jahre in der Exekutive in dieser Gemeinde. Und nachher die Mutter 13 Jahre. Und sie war die erste Frau. Und das klingt jetzt heute so ein bisschen ja. Und? Aber es war dann schon etwas. Das haben ja viele Leute nicht erträgt. Es haben ja ganz viele Leute, jetzt gerade vor allem eben, das hat schon ein bisschen etwas mit dem Land. Die haben das Gefühl gehabt, die sollen gescheiter besser zu ihren Gofen schauen, als da gross politisieren. Also das hat sie müssen nehmen. Das war nicht immer einfach. Aber sie hat es gut können. Sie ist natürlich dort aufgewachsen zum Holz. Das ist eben, wenn man noch gegen Gantrisch aufgeht von Schwarzenburg, so auf einem Landschulhaus ist sie aufgewachsen. Und sie hat natürlich, sie ist eine Einheimische. Also man hat sie gerne gehabt und sie hat es mit allen können. Sie hat es mit den Bauern sehr gut können und ist natürlich noch mit vielen von denen in die Schule.
Und trotzdem natürlich eben als SP-Frau, das ist nicht unbedingt die Partei, die man in einer ländlichen Region jetzt zuerst antreffen
würde. Ja, das ist so. Aber das macht einen auch stark. Also dann zumal war es noch extremer gewesen. Jetzt haben wir mehr als ein Jahrzehnt haben wir einen Gemeindepräsidenten, SPler gehabt. Das wäre unvorstellbar gewesen vor 30 Jahren. Auch meine Mutter war im Gemeinderat. Aber und für meinen Vater natürlich auch. Aber bei ihm war es eigentlich das Gleiche. Er war Sekundarlehrer und er hat alle gekannt. Also da konnte man wirklich im ganzen Amt rumlaufen, eben zwischen Sehen und so. Da hat überall, früher haben beide noch die Hingerfultigen-Schule gegeben. Das ist gerade neben dem Schwarzen.
Das ist noch kleiner, ja.
Das ist wirklich klein. Aber durch das haben sie also beide ein extremes Netz gehabt. Also, man ist fast nicht auf einen Bauernhof gekommen, wo nicht irgendjemand rausgekommen und gesagt, ja, salü. Also das ist wirklich, sie sind breit akzeptiert gewesen. Und darum ist die SP, dass man in der SP war, ist eher weniger wichtig gewesen. Wobei wir als Kind haben schon gespürt, dass unsere Eltern auch nicht ganz dazugehören, überall.
Wie haben Sie das gespürt?
Ja, wir haben natürlich viel Sport gemacht. Wir waren im Fußballclub, im Turnverein und so weiter. Das hat man uns zum Teil so ein bisschen gespürt, dass wir aus einer speziellen, aus der roten Familie sind. Aber es war so ein bisschen gleich gewesen, weil wenn man mit dem auflebt, dann gehört das einfach dazu.
Ja.
Das ist nicht schlimm. Ja. Und jetzt bin ich in der Stadt Bern und da bin ich in der Mehrheit.
Und der richtige Bauernbetrieb bei Ihnen, Susanne Schwarz, Sie haben mir erzählt, dass Sie noch als Mädchen die Milchkannen mit Ross und Wagen gebracht haben am Abend.
Ja, sicher, ja. Ich bin als wirklich, ich glaube, recht sehr klein gewesen, vielleicht in der ersten, zweiten Klasse, mit dem Ross, und das war der Max, gewesen, mit dem Hüttenkarren, in die Käse gefahren. Und, also der Max hat selber gewusst, wo durch, ich bin einfach drauf gehöckelt. Und später dann mit dem Traktor, aber nein, das ist also sehr, sehr, sehr auf dem Bauernhof mit Kühen und Ross und Hühner und so, einfach ein richtiger Bauernhof.
Tönt sehr malerisch. Wie war es in der Pubertät?
Zuerst mal Kindheit ist unglaublich schön.
Ich
muss dort anfangen.
Jawohl.
Die Pubertät war dann nachher ein bisschen anstrengender gewesen, weil es halt einfach sehr, es ist sehr abgelegen gewesen. Und da ich die jüngste von vier Geschwistern mhm. sind wir, bin ich natürlich auch immer so ein bisschen weiter gewesen als die anderen, was ich wollte machen, weil ich es halt denen abschauen konnte. Und das hat dann, glaube ich, den Eltern schon ein bisschen Angst gemacht. Oder man hat halt viel einfach nicht gemacht. Meine Mama, das ist so, ihr Satz war immer, Susanne, man muss Fasson wahren. Das war ich mich so gut kennen. Einfach, weil die Leute haben halt einfach geredet.
Sie sind nachher in Romandie zuerst?
Ja.
Und nachher auch ins Tessin?
Ja.
Was hat das gemacht mit Ihnen, wo Sie können weggehen von daheim?
Ja, das war schön. das war die grosse Welt gewesen, natürlich. Nach Lausanne. Ich war in Lausanne gewesen und habe dort in der Kita gearbeitet. Und es war natürlich sehr schön gewesen, so ohne Zürwey, also ohne die Mama, die immer geschaut hat.
Surveillance, haben Sie
genau,
sagen.
Genau.
Und im Tessin haben Sie im Service geschafft?
Ja, zuerst war ich in einer Familie, aber ist das nicht so gut gegangen mit der Signora. Und dann sind die Eltern mich besuchen. Und die Mama hat gesagt, ja, du kommst heim, du gehst jetzt nach Langenthal ins Spital Schwesterhilfe arbeiten. Und ich habe gesagt, nein, ich habe schon einen Job in einem Restaurant schon gesucht. Ich wollte bleiben. Und mein Vater hat gesagt, Susanne darf bleiben. Wir haben genug Vertrauen zu der, die darf bleiben. Und sie kommt einfach heim, bevor sie Krankenschwester also in die Schule geht. Und er ist mir die auch abholen, weil ich natürlich nicht mehr heim wollte.
Also der Vater hat mehr erzählt als das, was die Mutter gesagt hat. Vater hat nachher gesagt, ja, das war
in dem Fall.
In dem Fall habe ich gerne dem Vater geholt.
Das persönliche auf SRF 1 mit der Susanne Schwarz, Berufs- und Laufbahnberaterin, und Matthias Ebischer, Nationalrat, Berner Nationalrat für die SP. Sie haben mir im Vorgespräch, Matthias Ebischer, noch von ihrem Grossvater erzählt, der für Dingbub war. Und er hat am Sonntag einmal recht offen erzählt. Das ist, glaube ich, etwas, was in der selten vorgekommen ist in dieser Generation. Was haben Sie gewusst von seiner Geschichte?
Ja, oder wir haben ja jetzt politisch die Wiedergutmachungsinitiative, wo die Leute 25'000 Franken bekommen, wo sie irgendwann in die Ferien kommen und so weiter. Und ich habe, das war für mich selbstverständlich, dass ich da als Kopf von dieser, nicht Initiative, aber auch von dieser ganzen Umsetzung, dass ich da mitmache, genau in der Vergangenheit von meinem Grossvater, auch Grossmutter, sie ist auch in einer fremden Familie aufgewachsen. Und ich habe erst dann eigentlich realisiert, wie viel Mühe dass die Leute haben, über ihre Vergangenheit zu reden. Und ich habe das eben nicht gekannt, weil mein Grossvater vor allem, Grossmutter ein bisschen weniger, der hat offen über alles erzählt. Wie das früher war, wie es nicht gut war auf dem Bauernhof. Der ist mit 8 auf einen Bauernhof gekommen und so weiter. Und das habe ich zuerst müssen, wie umpolen, dass die meisten Leute nicht so sind, mein Grossvater, dass sie eben nicht darüber reden. Es haben mir auch viele Leute Briefe geschrieben, jetzt von Verdingkindern, von ehemaligen, die gesagt haben, dank dieser ganzen Bewegung kann ich zuerst mal überhaupt meine Vergangenheit aufarbeiten. Und er hat das immer gemacht. Blumig hat er erzählt, nach dem Mittagessen am Sonntag, so habe ich sie in Erinnerung.
Und er hat es geschafft, also die Kindheit, die Erlebnisse zu verschaffen?
Geschafft ist immer relativ. Ja. Wann hat man es geschafft? Das ist noch schwierig. Mhm. Also zumindest hat er 2 Buben grossgezogen, hat eine Frau gefunden, hat eine Frau geheiratet, hat eine Familie gehabt, hat ein Häuschen gebaut. Er war nachher Pfleger in der Waldau, also seine Frau auch, also meine Grossmutter, haben dort einen anderen lernen kennen. Und haben nachher zu Ostermundig ein kleines Häuschen gehabt, haben 13 Gartenbettchen gehabt, haben das bepflanzt und so, und hat gekämpft das Leben lang, hat das Geld gespart. Und hat, ja, als er gestorben ist, ein abzahltes Einfamilienhaus in Ostermundigen den Buben weiter übergeben. Mhm. Und von dem her kann man sagen, er hat es geschafft, also rein finanziell.
Ja. Ja. Persönliche Geschichten hier auf SRF 1. Wir reden mit Matthias Ebischer und Susanne Schwarz. Und Sie haben am Anfang von Ihrer Ausbildung als Pflegefachfrau noch eine Hüble dreht. Und dort hat man sehr wahrscheinlich auch noch Krankenschwester gesagt, oder?
Ja, sicher. Ich war die Schwester Susanne gesehen. Die
Schwester Susanne?
Ja, sicher. Und das erste Jahr in der Schwesterschule haben wir ein Hüble angehabt. Und es war relativ schwierig, das immer zu befestigen, weil ich habe recht viele Locken.
Ja, das können wir sagen. Sie hat viele Locken bis heute. Schöne Locken. Und dann haben Sie irgendwie die Locken gebracht, müssen unter das Hüble reinzuwängen.
Ja, unter das Hüble tun. Und doch. Und wir hatten auch noch eine Sonntagstracht. Wir müssen am Sonntag so eine Schwestertracht anlegen.
Wie hat die ausgesehen?
Ein blauer Rock und ein weißer Schurz.
Ja, das kommt mir noch bekannt vor. Ja, genau, was ich
habe. Und das Hübli,
ja,
natürlich.
Ja, und das Hübli obendrauf, genau.
Gestärkt. Ja, ja.
Sie haben nicht nur mit Pflegefachfrau-Ausbildung gemacht, sondern haben noch weitergemacht in Richtung OP-Notfall.
Ja, nachher Operation, also die Ausbildung zur Operationsschwester hat man,
damals so gesagt. Genau. Ja. Was hat Ihnen die Ausbildung gegeben?
Also jetzt in der Operation, das war sehr, sehr interessant, halt mal den Menschen von innen zu sehen, wirklich die Anatomie lernen zu kennen.
Und für einmal, wenn wir wirklich sagen, figurativ, Sie haben den Menschen von innen gesehen.
Ja. Und mir hat es eigentlich auch gut gefallen, die 2 Jahre im OPS, aber für mich war klar, dass ich nicht bleiben im Operation arbeiten. Weil mir haben die Leute gefällt, die wach sind. Mhm. Ja. Und darum bin ich auf einen Notfall. Wir haben dort in Langenthal, ist der Notfall und der Operationssaal zusammen gewesen. Und mir hat es immer besser gefallen auf dem Notfall. Das ist so meine Welt, der Notfall.
Wenn ich Ihre beiden Laufbahnen anschaue, merke ich, das sind mehrere Karrieren, mehrere Abschlüsse, die Sie gemacht haben, mehrere Abschnitte, die Sie auch verbracht haben. Wir haben bis jetzt eigentlich Ihre Tätigkeit als Journalist und als Moderator haben wir noch gar nicht angesprochen, Matthias Ebischer. Sie sind zuerst Lehrer gewesen und nachher auf die Weltreise und nachher ist irgendwie der Sprung, der Gump in Journalismus gekommen. Wie haben Sie das geschafft? Also was ist das eigentlich passiert, dass Sie da gekommen sind?
Also, es war ein riesen Zufall. Als wir 4 auf Brasilien gegangen sind, sind wir in einer Jugendsendung teilnehmen beim Radio Förderband. Das war eine Privatradiostation. Ja. ein Kultursender. Und da hat es eine Kindersendung gegeben, also eine Jugendsendung, am Mittwochabend. Und dann haben die eine Stunde uns interviewt, bevor wir auf die Reise sind. Natürlich schon ein bisschen mit dem Wissen, dass wir auch nicht auswandern, sondern dass wir wieder zurückkommen. Und sie wussten, machen wir wieder eine Sendung. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben nachher ein Jahr später eine zweite Sendung gemacht mit uns und haben gefragt, wie das war mit dem Auswandern. Das war super. Und dann habe ich dann gesagt, wenn mal etwas im Sport zu machen wäre, würde ich das gerne machen. So konnte ich nachher einsteigen.
Und das war der Anfang? Einfach der Anfang auch eine Portion Glück dabei?
Völlig. Also es war auch eine Zeit, in der die elektronischen Medien, private, wo Fernsehstationen sind aufgekommen. Plötzlich hat es zu wenig Journalistinnen und Journalisten gehabt, die mit einem Mikrofon umgehen konnten. Und dann hat man die alle abgesogen beim Privatradio. Und das wiederum hat natürlich das Schweizer Fernsehen nachher sehr gut bestückt. Also die schon erfahrenen Fernsehjournalistinnen und Journalisten können übernehmen, beziehungsweise sie sind nachher schon ausgebildet, aber einfach Sättig, die mit einer Kamera etwas anfangen können, mit einem Mikrofon.
Sie haben relativ früh den Verantwortung übernommen, also Delegation auf Atlanta haben Sie, glaube ich, geleitet als sehr junger Journalist.
Ja, das war eben auch schön gewesen, oder? Also der Sport ist immer grösser geworden. Also man hat immer auch mehr live gezeigt. Man hat plötzlich ein SRF2 gehabt, also wie ein Sportsender. Jetzt heute hat man sogar noch Info, da kann man zweimal gleichzeitig Sport zeigen. Zwar im Moment nicht so, aber sonst. Und das hat natürlich, man ist nachher dort in die Position reingekommen. Man hat auch meine Generation Sportjournalist oder Sportjournalistin, die haben ja so einen journalistischen Ansatz gehabt. Also man hat doch ein bisschen hinterfragt, man hat nicht nur das Mikrofon hergehalten und so weiter. Und das ist man natürlich, dann hat man eine Welle reiten, das war super gewesen. Und dann hat man die Position bekommen.
Eben Stichwort Verantwortung, das ist, glaube ich, etwas, was sie sicher verbinden wollen. Also beide in sehr verantwortungsvollen Positionen, ob jetzt als Krankenpflegerin im OP oder Notfall oder dann als Helikopterpilotin auf der anderen Seite, dann sind sie relativ früh Vater geworden zum ersten Mal. Ist das ein bewusster Entscheid gewesen? So, jetzt bin ich so weit in meinem Leben, dass ich mir das zutraue.
Das war gar nicht so früh gewesen, 32.
Ja gut, je nachdem, ja. Das ist
relativ. Nein, das war ein sehr bewusster Entscheid
gewesen. Wenn wir gerade beim Stichwort Eltern sind, es gibt wirklich eine ganz spezielle Episode im Fall von der Susanne Schwarz. Sie sind im vergangenen Jahr, jetzt muss man gut zuhören, gleichzeitig Mutter und Großmutter wurde in einem Schlag, im gleichen Moment.
Ja, und das
wenn? Letztes Jahr
im September. Ja. Das ist mit 58.
Und das mit 58, genau.
Das muss man jemandem nachmachen.
Und Sie müssen uns das vor allem erklären, wie das geht.
Genau. Ja, ich habe mein Gottemädchen adoptiert. Und mein Gottemädchen, die Anna-Linda, die kennt ihr auch, Herr Eschbacher, hat zwei Kinder, der Max und Tava. Und das sind halt jetzt gerade meine Grosskinder.
Voilà. So einfach geht das.
Es war nicht ganz einfach.
Genau, das nehme ich an.
Das ist ein Prozess. Ja.
Wie macht man das, wenn man jemand Erwachsenes adoptiert?
Also das Gesetz sagt, dass bis 18, also bis Anna ist 18, hätte man ein Jahr zusammen wohnen, also die Schriften vor allem zusammen haben. Zusammengelegt haben im gleichen Haushalt. Und das haben wir nicht. Und dann müssen wir einfach ein Gesuch stellen. Aber das ist ein Recht, also mehrere Gesuche und immer wieder in der Cash war das. Aber die waren sehr wohlwollend, die wollte ich auch nicht vor dem Weg stehen. Aber es hat halt müssen ganz klar durchgezogen werden, dass es wirklich eine Begründung hat müssen da sein.
Warum haben Sie sie denn unbedingt adoptieren wollen?
Dana hat ihre Eltern verloren, als sie zwischen 7 und 8 war. Und ich habe sie als Gottemädchen bekommen, als sie 9 war. Habe ich sie gelernt kennen und sie hat mir das Brief geschrieben, willst du meine Gotte werden? Und sie hat natürlich gesagt, das ist selbstverständlich. Und mit 11 ist sie dann getauft worden. Und Anna war immer meine Tochter. Wir hatten sehr eine enge Beziehung. Sie war wirklich, mein Mädchen, immer. Ja. Und es war einfach so klar, Anna, dass sie einfach meine Tochter ist. Das ist eine Herzensangelegenheit. Ist einfach so klar. Anna gehört zu mir und nicht zu ihr. Und Max und Tava, die gehören so zu mir. Und wir sind eine Familie. Und das finde ich schon sehr, sehr schön.
Ja, und das ist auch eine außerordentliche Geschichte. Ja. Das habe ich wirklich noch nie gehört, dass man so Sport vielleicht macht und dann vor allem erschafft.
Ja, also das, die Anwältin von der Crespe hat es auch noch nie gehabt. Das sind wir die Erste gesehen.
Ja. Wir sind vorher so bei diesen verschiedenen Generationen respektive Karrieresprünge, die sie gemacht haben. Im Fall von Matthias Aebischer, der Wechsel in Politik, dass sie das gemacht haben, sage ich viel über sie. Haben sie mir erzählt, wieso der Wechsel? Wieso sagt das viel über sie und über sie als Mensch?
Ja, wir haben am Anfang der Sendung über den Coronavirus geredet, was der für Auswirkungen hat. Dass man sich wieder mal besinnt, was will ich eigentlich? Ist das, was ich mache in meinem Leben und das, was ich vielleicht die nächsten 20 Jahre mache, ist das wirklich das, was ich will? Ist das eine Herzensangelegenheit? Bin ich mit den Leuten zusammen, die ich zusammen sein will und so weiter? Und diese Frage habe ich mir mit dem Beruf, ich war 20 Jahre bei Radio und Fernsehen, ich war total happy, aufgegangen in diesem Job, also Reporter, Moderator und so weiter, das ist das Schönste, was es gibt. Aber ich wusste, mache ich das jetzt noch einmal 20 Jahre? Oder tue ich mein Leben noch ein bisschen umgestalten? Und ich habe ja nachher, also die SP im Kanton Bern hat gerade in diesem Zeitpunkt die Leute gesucht, die auf die Liste kommen, die man ein bisschen kennt, also ein bisschen so prominente Faktoren hatten, haben mich angefragt und ich dachte, das mache ich jetzt. Und es war klar, dann muss ich kündigen, ein halbes Jahr vor der Wahl, tue ich den Job kündigen beim Schweizer Fernsehen und muss halt ein halbes Jahr später schauen, ob ich gewählt wird oder nicht. Und dieser Moment, der war sensationell. Also das hat mich richtig auf den Boden von der Realität. Es hat mir richtig gut getan. Ich wusste, schon vor den Wahlen, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich direkt gewählt werde, sondern erst Ersatz werde. Mhm. Und dann nachher.
Was hat das gemacht mit Ihnen? Der Sprung ins Leere ist ja eigentlich auch.
Es war nicht ins Leere, sondern es hat einfach mal hat man gemerkt, das tut jetzt gut. Also jetzt wird wieder mal alles neu geordnet und das war super gewesen. Und dass ich nachher direkt gewählt wurde, ist natürlich eine grosse Freude. Ein riesen Glück. Oh, und das ist schön. Ja. Oh, aber ich sage eigentlich mehr, oder der Mut, ich bin manchmal selber noch ein bisschen erstaunt über den Mut, den ich dann hatte. Einfach zu sagen, oh, 20 Jahre, ich habe einen sicheren Job gehabt, ich hätte den 20 Jahre können machen. Ich hätte wahrscheinlich schon wieder einen Job gefunden, vielleicht nicht so einen guten, wie ich hatte, und so einen schönen. Aber das war super, da bin ich stolz
drauf. Inwiefern hat sie ihr privates Familienumfeld unterstützt oder Distanz genommen dazu oder einfach gesagt, komm, mach?
Also unterstützt haben mich alle. Es hat einfach, meine Mutter hat immer gesagt, du, los, das ist eine super Idee, das ist eine super Partei, die du da rausgelassen hast. Aber du weißt einfach, du wirst nie gewählt. Ja, aber sie haben mich alle unterstützt. Das ist noch heute so. Also, meine Eltern haben mittlerweile auch so ein bisschen, die haben schon ein paar Mal müssen, oder? Ich meine, ich war Lehrer mit 20 und habe gesagt, ich wandere jetzt aus auf Brasilien. Und das ist natürlich, ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Und der Vater, der ihm hat gesagt, ich werde jetzt Sportreporter bei einem Privatradio, hat er auch gesagt, ja, aber du hast doch einen Lehrberuf, einen sicheren. Also das war so etwas gewesen. Aber meine Eltern, die lassen mich mittlerweile mal machen, weil sie sagen, ja, er ist wieder mal, jetzt macht er wieder etwas. So. Aber tendenziell haben sie jetzt so ein bisschen das Gefühl im Alter, oder in meinem Alter, wegen meinem Alter, dass es gut kommt.
Ja. Sie sind nochmal Vater geworden, vor einem guten halben Jahr.
Nein, vor einem Jahr.
Ah, vor einem Jahr.
3. Mai wird sie jährig.
Okay, gut, also ein knappes Jahr, genau. Und teilen quasi den Haushalt mit einer Politikerin, die auch sehr exponiert ist, die Fraktionschefin ist von einer anderen Partei. Inwiefern gibt es so einmal Spannungen, weil die Grünen-Liberalen ja nicht unbedingt immer mit der SP das Heu auf der gleichen Bühne haben? Tun Sie das völlig vorne rauslassen oder gibt es die Debatte, je nachdem, wo es ist?
Also, das ist ja Diana Moser.
Genau.
Ja, man muss nicht sagen, es wäre absolut dumm, wenn wir würden sagen, wir würden daheim nicht über politische Sachen diskutieren. Natürlich tun wir alles diskutieren. Klar. Und ich frage es manchmal schon, wie würdest du das machen und so. Das ist ja noch spannend. Aber es ist natürlich klar, es gibt Schnittmenge zwischen den Grünliberalen und der SP, aber es gibt auch ganz Sachen, wo es definitiv keine Schnittmenge gibt. Mm. Und da tun wir auch nicht gross darüber diskutieren. Also da sind wir clever genug, dass ich weiss, dort habe ich mit ihr keine Schnittmenge. Ja. Und also das geht nicht im geringsten gestört oder so.
Ja, ja. Wir waren eigentlich bei den Wechsel, bei den Karrieresprüngen. Der Karrieresprung zum Politiker im Fall von Matthias Ebischer und im anderen bei der Susanne Schwarz. Sie haben Mitte 30, Ende 30 gefunden, so jetzt mache ich nochmal etwas anderes. Aber es war auch eine körperliche Begründung. Sie haben nicht mehr mögen lüpfen als Pflegefachfrau. Also das nimmt je nachdem auch einen körperlichen Zoll, wenn man schwer
ja,
lüpfen
darf. Ja. Also ja, ich hatte Diskushernie und habe wirklich gemerkt, wenn ich das jetzt die nächsten 10, 20 Jahre noch mache, im Spital arbeite als Pflegefachfrau, das wird nicht gehen. Das wird irgendwie mal. Muss ich eh. Und habe mir dann überlegt, ja, was könnte ich machen? Und Psychologie hat mich immer sehr, sehr interessiert. Und da ich aber den Gymnasium nicht gemacht habe, konnte ich nicht die Uni studieren. Es hat zwar noch plus 30 gegeben, das habe ich aber dann noch nicht gewusst, leider. Also hätte ich die Aufnahmeprüfung machen können, ob es gelungen wäre, ist eine andere Frage, aber hätte ich können. Und dann hat es aber in Zürich eine Ausbildung gegeben, IAP, und die war sehr teuer. Und dann haben meine Eltern gesagt, also jetzt ist fertig, jetzt zahlen wir dir nichts mehr. Jetzt musst du selber schauen. Und dann bin ich zum Berufsberater und der hat gesagt, ja, aber dann noch, ich glaube, noch Fräulein Käser, könnte noch sein. auch noch schon Frau Käser. Er hat gesagt, ja, werde doch das, was ich. Es gibt noch eine andere Ausbildung, die geht einfach 4 Jahre, ist berufsbegleitend und dann könnt ihr dazu arbeiten. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht, mich angemeldet, die Aufnahmeprüfung gemacht, hergekommen und habe das gemacht.
Wie oft begegnen Ihnen so Karrieresprünge, wie Sie selber erlebt haben? Also Leute, dass vielleicht 40, 50 sind und sagen, ich habe schon mehrere Jobs gemacht, so wie Sie?
Gang wie mehr. Das ist, glaube ich, auch recht aussitzen, dass man wirklich verschiedene Karrieren kann haben im Leben, im Lebenslauf auch soll haben, auch darf haben, schon gut so. Ja doch, es begegnet mir immer wie mehr. Und ganz viel so um die 50 Jahre wollen das auch. Also für sich arbeiten, hinterfragen oder fragen, ja, ist jetzt das alles gesehen? Oder was machen jetzt noch die nächsten 10, 15 Jahre? Will ich das oder will ich ganz
und was roten Sie den Leuten, die gerade in dieser Sinnsuche sind, in dieser Phase plus, minus, was weiß ich, 50, die wollen ihre Karriere noch mal in eine neue Bahn reinlenken?
Sie sollen ja nicht aufhören, sie sollen ja mutig sein und einfach den nächsten Schritt wagen. Ja. Ja,
von Herzen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ein Kniegekurs. Wie viel kann man jemandem beibringen, den er noch nicht in der Kinderstube gelernt hat?
ich denke ganz viel. Also mit euch aber nach 4-5 Stunden oder nach einem Tag, wenn wir die Kurs hatten, ist Begeisterung gross bei diesen Frauen und Männern und auch bei den Jugendlichen, die wir haben. Übrigens, die Firma, die mache ich mit, aber wir machen die Kurs auch immer zu zweit.
Miteinander, ja.
Mit der Linda Hunziker zusammen, genau. Und also ich denke nicht, da bleibt ganz, ganz viel hängen und sie sind ja begeistert und finden, ah ja, genau, wenn ich das mache, wenn ich mich so verhalte, dann reagieren die Leute so, ah, die haben nicht die Wirkung. Es ist, oder beim Essen, also Tischregeln.
Sie bringen auch Tischmanieren bei.
Ja, wir haben ein Set und mit dem können wir anzufahren. Und das ist sehr erstaunt. Also da denke ich mir aber schon, sie sind richtig erstaunt, wie man Gabeln muss haben und finden die auch, das ist ja immer Diskussionen, die wir natürlich haben. Also ich finde, das ist doch überhaupt nicht nötig. Oder ja, das ist dann anstrengend und ich bekomme den Krampf in den Händen und so.
Mhm. Ja. Wie isst man Spargel richtig?
Darf man heutzutage schneiden.
Ah, okay, gut. Matthias Ebischer, Sie haben seit auch mal eine Zeit gegeben, wo Sie mal einen Knickenkurs angeboten haben, gell? Das ist aber schon eine Weile her.
Das ist eben gerade dann, als ich als Sportjournalist angefangen habe. Ja. Da haben wir so Andenken, wir haben sogar ausgeschrieben gehabt mit einem Kollegen, der 5-Sterne-Koch ist. Und oder man hat ja immer das Gefühl, Knicken sei für die reichsten 10'000 in der Schweiz. Und das ist eben nicht so. Sondern es ist eben so, das war auch mein Motto gewesen, dann zumal, das ist vor 35 Jahren, nein, vor 30 Jahren, wo wir gesagt haben, es ist ganz wichtig, dass man weiss, wie man sich verhalten, dass man weiss, wie man essen, dass man weiss, wie man das Glas hat. Ob man es dann nachher anwendet, ist dann noch etwas anderes. Aber das gibt einem ohne Sicherheit. Mhm. Und ich meine jetzt gerade in dem Job, den ich habe, wo man fast jeden Mittag irgendwo oder jeden Abend irgendwo mit Leuten zusammenkommt, mit Leuten von anderen Parlamenten und so weiter. Ist das wichtig, dass ich locker kann? Mein Auftritt ist viel lockerer, wenn ich weiss, was man macht und was man nicht macht. Mhm. Und darum gibt einem das eine Sicherheit. Und das empfehle ich allen Leuten, so einen Kurs zu machen. Mehr, dass man einfach wüsst, wie es ist. Oder? Also, ob man es eben, ich meine, wenn ich mit meinen Töchtern zu Nacht esse und die eine fährt schon auf essen, wenn ich noch die letzte sage, dann sage ich, ja, vielleicht müssen wir noch schnell warten. Aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm. Oder? Mhm. Ich sage aber nachher, sie sagen aber, wenn wir jetzt ins Restaurant gehen, wir wissen das schon.
Ja.
Und das ist für mich, das ist genau so. Sie wissen ja nachher wie, und das ist sehr, das ist ganz anders. Und für mich ist einfach, wenn man es nicht weiss, kann man es auch nicht anwenden.
Das persönliche auf SRF 1, wir haben es über das Mutterwerden, Vater sein, Reisen, Fliegen, Politiker sein. Wir sind praktisch am Ende der Sendung. Wenn wir vorausschauen, was steht da diese Woche bei Ihnen, Matthias Ebischer, was ist am Top auf der Agenda gesetzt?
Ja, also Homeschooling jeden Morgen. Aber ich bin ja noch Präsident von verschiedenen Verbänden. Cinesuisse zum Beispiel, das ist der Dachverband vom Schweizer Film. Dort müssen wir natürlich jetzt schauen, dass die Kulturschaffenden zu ihrem Geld kommen. Es ist ja gesprochen, also der Bundesrat, das sind hier noch einmal erwähnt, macht von mir aus gesehen einen super Job in dieser kurzen Frist, die 40 Milliarden für die Wirtschaft. Ja. Und das betrifft natürlich die Leute, ich bin auch Präsident von der Musikinstrumentenbauerinnen und Bauer, das sind alles Kleinstbetriebe, die eigentlich keine Kurzarbeit für sich selber geben können, aber die werden jetzt auch berücksichtigt, also das ist auch ganz wichtig, dass die zu ihrem Geld kommen, weil dann ihr Business geht auch zusammen. Und jetzt haben wir gerade den Grand Prix von Bern, einen Lauf mit 34'000 Läuferinnen und Läufern müssen absagen. Dort muss ich auch schauen, dass wir da einigermaßen über die Runde hineinkommen. Da sind wir noch von Goodwill von den Läuferinnen und Läufern, von den Sponsoren angewiesen, aber ich habe das Gefühl, das kommt gut. Also mir geht die Arbeit nicht aus.
Ich merke es auf jeden Fall. In Ihrem Fall, Susanne Schwarz, was steht an für Sie diese Woche?
Ja, jetzt diese Woche hatte ich gerade Ferien.
Okay.
Ja, und habe die Ferien auf der Terrasse verbracht. Und jetzt muss ich mal am Ende ins Büro und den Computer mit heimnehmen. Wir müssen den mit heimnehmen. Und wir richten daheim für Homeoffice.
Willkommen im Homeoffice in dem Fall ebenfalls.
Genau.
Ich wünsche Ihnen eine gute Erfahrung damit.
Danke. Vor allem.
Ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben bei dem, all dem, was läuft im Moment. Und merci auch Ihnen, Benette Heid, fürs Zuhören. Das war es persönlich. Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag. Habt euch Sorge und bleibt gesund. Merci.
Das war die Tagessendung «Persönlich», live aus dem Radiostudio Bern mit dem Christian Zeugin und seinen Gästen Susanne Schwarz, Berufs- und Laufbahncoach, und Matthias Ebischer, Nationalrat. Das Publikum nicht vor Ort, sondern von daheim aus am Hören. Und so machen wir es dann auch am nächsten Sonntag wieder. Den moderiert Sonja Haslers persönlich aus dem Radiostudio Zürich. Ihre Gäste sind Martina Fuchs, Wirtschaftsjournalistin und Fernsehmoderatorin. Sie hat 9 Sprachen und sie hat 5 Jahre lang beim chinesischen Staatssender gearbeitet. Sie ist der eine Gast. Der andere Gast ist der Hans-Jürg Schertenleib, Buchautor, hat 20 Jahre lang in Irland gelebt und pendelt heute, wenn jetzt nicht gerade Corona-Krise ist, hin und her zwischen Aarau und den USA. Persönlich, die Radio-Talkshow von SRF 1, jeden Sonntag live zwischen 10 und...
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.